Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Ja, es ist in dieser Konstellation die erste Aufnahme seit langem, große Urlaubsrotation. Wir beide waren aber am Sonntag beim Trainingsauftakt am Borussia-Park und dementsprechend wird das auch der große Leitfaden sein für diese Folge. Und ja, das andere große Thema der Woche, Florian Neuhaus, habt ihr ja schon abgehandelt in einer anderen Podcast-Folge und alles, was es da sozusagen Neues gibt, das lässt sich auch einbetten in den Trainingsauftakt, denn Florian Neuhaus hatte auch Trainingsauftakt bei der U23. Ist eben die Frage, Carsten, chronologisch gesehen, müssen wir damit anfangen?
Ja, die U23 hat vorher losgelegt. Unser Fotograf Dirk Päffgen hat dann auch Florian Neuhaus in seiner neuen Trainingsumgebung fotografiert. Viele Fotos zusammen mit Trainer Eugen Polanski und ist ein Teil der Strafe, die Borussia gegen Florian Neuhaus verhängt hat, begonnen. Und zwar, dass er eben jetzt 4 Wochen lang nicht mit den Profis trainieren kann, dass er bei der U23 dabei ist, was natürlich auch bedeutet, dass er im Grunde für die Saison zunächst mal keine Rolle spielt, denn er ist einfach nicht dabei in der wesentlichen grundlegenden Phase der Vorbereitung. Im Trainingslager der Profis wird er nicht dabei sein, er wird mit der U23 ins Trainingslager fahren, aber nicht als jemand, der da spielen soll und wird, sondern der da einfach jetzt mittrainiert, mitläuft, mitgeht, wie auch immer man das nennen will. Und was das dann am Ende sportlich für Konsequenzen hat, kann man sich ausmalen, denn man kennt ja genug Spieler, die in die Vorbereitungen verpasst haben und dann komplett außen vor waren in einer Saison oder große Teile der Saison. Im Falle Neuhaus glaube ich tatsächlich über die gesamte Saison dann.
Ja, er ist jetzt buchstäblich auf den hinteren Plätzen zu finden, nämlich auf den hinteren Trainingsplätzen am Borussia-Park. So war es dann eben am Sonntagmorgen und ja, relativ alleine mit Eugen Polanski. Später kamen dann U23-Spieler dazu, die hatten ein Testspiel gehabt, deswegen war es eher regenerativ und für ihn ein lockerer Start. Ja, Dienstag dann ins Trainingslager nach Niedersachsen und ja, kurz darauf begann dann eine Medienrunde mit der gesamten Geschäftsführung, ein Format, das es im Vorjahr schon gab, damals nicht mit der kompletten Geschäftsführung. Stefan Schippers fehlte damals, das war so ein bisschen rückblickend ein Signal, dass da vielleicht was im Busch ist. Jetzt aber das komplette Geschäftsführungstriumvirat, Stefan Stegemann, Roland Wirkus, Markus Aretz, und da ging es dann, CEO Stefan Stegemann hat das übernommen, auch nochmal um Florian Neuhaus. Der hat gesagt, ja, eigentlich gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Wir haben alles gesagt, wir haben mit Florian Neuhaus gesprochen und unseren Standpunkt klar gemacht. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und dann fiel der Satz, dass er sagte, dass für ihn dazugehört, dass man wieder miteinander spricht, wenn eine bestimmte Zeit vorbei ist, und dann blickt man in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie du das mit der Zukunft verstanden hast. Ich würde sagen, mit Zukunft ist jetzt aber nicht gemeint, wie er dann wieder zu integrieren ist in Borussias Profikader, sondern ja, wie seine Zukunft, wenn er so halbwegs zur Besinnung kommt, was das Zukunftsthema angeht, woanders aussehen kann.
Ja, also ich habe ohnehin die These, dass in der Zeit des Transfersfensters da noch was passiert, dass man ihm vielleicht auch nahegelegt hat, doch mal zu schauen, ob ein Club da ist, der seine Bedürfnisse dann möglicherweise auffangen kann, auch gehaltstechnisch. Er hat das ja nun selbst in diesem Mallorca-Video recht klar gesagt, was er da für eine Konstellation hat, verdienstmäßig. Und wenn es in die Richtung geht, glaube ich, dass man sich dann darauf geeinigt hat, dass dann vielleicht die Trennung auch noch in diesem Sommer passiert. Also ich würde das auf gar keinen Fall ausschließen. Ja, und so wie dann später auch Gerardo Seoane gesprochen hat, wir haben mit ihm über die personelle Dichte im zentralen Mittelfeld, da hat er dann gesagt, ja, Oscar Fraulo ist noch da, der ja dann auch wahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus in Gladbach bleiben wird. Und er sagt, und auch Florian Neuhaus ist noch mit eingezählt. Also das klang dann auch schon eher so, dass er dann irgendwann nicht mehr mit eingezählt wird in diese Phalanx der zentralen Mittelfeldspieler. Also es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass Florian Neuhaus in Mönchengladbach noch eine Zukunft hat. Es war ja ohne dieses Video schon, das haben wir vergangene Woche ja auch schon gesagt, schon kaum vorstellbar. Und dass da jetzt das Tischtuch komplett zerschnitten ist, das ist wohl klar. Natürlich wird man sprechen, natürlich wird man sich ja da nochmal unterhalten müssen, wie es dann weitergeht nach diesen 4 Wochen. Dann einfach Florian Neuhaus wieder zu den Profis zu schicken und ihn da ganz normal mitlaufen zu lassen, ist ja dann auch eine skurrile Situation, wenn man sich das vorstellt. Er ist suspendiert, verbannt, runtergeschickt, wie man es immer nennen will, und ist dann plötzlich ganz normal wieder da. Es ist einfach keine normale Situation mehr mit Borussia Mönchengladbach und Flo Neuhaus.
Genau, das war dann das, was es zu sagen gab. Irgendwie auch, dann habt ihr auch schon thematisiert, dass Florian Neuhaus im Prinzip die Antwort, was er noch vorhat mit seiner Karriere, ja selber geben wird bis zum 1. September, wenn er sich nicht bemüht, was anderes zu finden, wenn er nicht Signale aussendet, nochmal ein, ich sag mal, richtiger Fußballprofi werden zu wollen, dann hat er natürlich das gute Recht, das gute weiß ich nicht, aber das Recht zumindest, das zu tun. Ja, und wenn er dann am 1.9. noch da wäre, glaube ich, würde man die Antwort auch kennen, wie es da um ihn bestellt ist. Aber da kann er uns natürlich noch eines Besseren belehren. Dafür hat er jetzt noch ungefähr 8 Wochen. Und ja, das ist dann einer von vielen Beobachtungssträngen, sage ich mal. Aber ja, an dem Punkt ist dann wahrscheinlich wirklich erstmal alles gesagt. Jetzt wird es spannend,
ob er dann wirklich... Vielleicht noch ganz kurz anmerken. Also Roland Wirkus wurde dann ja auch darauf angesprochen. Von ihm hat man ja bisher nichts gehört. Er hat dann gesagt, also es ist wirklich alles gesagt. Er will da jetzt gar nicht irgendwas Persönliches von sich geben in dieser Causa. Und auch Florian Neuhaus, das muss man auch noch mal ganz klar herausstellen, hat sich nirgends und überhaupt nicht zu der ganzen Geschichte öffentlich geäußert. Ich hatte vergangene Woche mit Hanna Gobrecht ja ein bisschen drüber spekuliert, dass da vielleicht noch an irgendeiner Stelle in den sozialen Netzwerken noch eine Einlassung kommt. Also was auch immer das dann ist, ob es eine Entschuldigung ist, ob es ein Statement ist, ob er erklärt, was passiert ist, warum was passiert ist, irgendetwas. Also von Florian Neuhaus ist nichts gekommen, und wäre es dann ja auch etwas seltsam, wenn jetzt noch was kommen würde. Und nochmal, wir versuchen ja, Yannick, schon seit langer, langer, langer Zeit, ihn auch zu einem Interview zu bewegen, um mal ein bisschen mit ihm darüber zu sprechen, was eigentlich er wirklich vorhat mit seiner Karriere noch. Weil er ist natürlich noch ein Profi, der noch im Alter ist, wo man einiges vorhaben kann. Und aber auch da will er nicht drüber sprechen, schon seit langer Zeit, lange vor diesem Video. Von daher das vielleicht noch als Anmerkung dazu, und jetzt auch Haken dran an den Neuhaus und geschaut auf den, ja, man muss sagen, verregneten Start der Gladbacher, oder?
Ja, ich habe geguckt, weil ich das Gefühl hatte, die letzten Jahre war es eher schön. Ich kann mich auch schon an schlechtes Wetter erinnern, und dann irgendwie im ersten Ceoane ja was richtig heiß, 32 Grad, letztes Jahr 24, jetzt sind wir bei 18 Grad angekommen und bei ja erst leichtem bis dann strömendem Regen. Es war dann irgendwann wirklich leer auch am Platz, muss man sagen. Das Wetter hat die Leute dann weggeregnet. Ja, die weiß nicht, ob die Pommesbude so einen guten Umsatz gemacht hat. Ja, ich glaube, das hatten sich dann die Fans auch anders vorgestellt. Ein paar haben noch ausgeharrt, um dann eben Autogramme zu sammeln. Aber ja, war ein bisschen anders als in Vorjahren, wo ja dann auch gern mal so 1500 Zuschauer in, glaube ich, früheren Jahren noch deutlich mehr beim Trainingsauftakt dabei waren. Gab ja auch diesen Aufgalopp im Borussia Park häufiger mal. Ja, und jetzt dann eher eine in dem Sinne trübe Veranstaltung. Da konnte jetzt keiner was für. Das war dem Wetter geschuldet. Aber nichtsdestotrotz eben auch genug spannende Personalien und Elemente dann auf dem Rasen. Und das ging dann so ineinander über. Wir waren ja auf dem Fohlenstall, auf der Terrasse oben. Da gab es diese Medienrunde. Dann konnten wir von dort das Training sehen. Und ja, kurz bevor die Spieler dann kamen, gab es ja schon zwei Nachrichten, muss man sagen. Eine, die den dann ältesten Mann auf dem Platz, nicht den ältesten Mann, den ältesten Spieler betraf, und eine, die den jüngsten Spieler betraf.
Ganz genau, also Tobias Sippel, das wurde kurz bevor diese Medienrunde begann, per Pressemitteilung und natürlich per Einlassung auf der Internetseite der Gladbacher bekannt gegeben, wird seinen Vertrag verlängern, wird als Hybrid sozusagen unterwegs sein, als dritter Torwart in den Fällen, in denen Thiago Pereira Cardoso nicht dabei sein wird oder kann, weil er in der U23 spielt, aber auch schon als Teil des Torwarttrainerteams um André Wachter. Und damit hat sozusagen Sippel im Galopp seine neue Karriere schon eingeläutet, kann man sagen. Er wird Borussia Mönchengladbach erhalten bleiben. Er ist ja schon seit 2015 da. Das vergisst man ja manchmal, weil weil er so wenig gespielt hat in dieser Zeit. Aber er ist ja auf dem guten Wege, dann so eine Art ewiger Borusse zu werden. Und ja, ist also jetzt halb Torwarttrainer, halb Torwart und vor allen Dingen, glaube ich, auch integrativ Torwart für die jungen Leute, die Borussia hat. Ja, das war das eine. Und das zweite war, fand ich, dann wirklich die Nachricht des Tages, weil eben einer der U17 deutschen Meister, von dem alle eigentlich angenommen haben oder was zumindest in den Debatten, in den Fanforen zu entnehmen war, wo fast jeder gedacht hatte, der ist auf jeden Fall weg.
Genau, weil Moya für mich allein aufgrund seines Geburtstags, des Geburtsdatums, ein faszinierendes Talent, weil er eben am 31.12.2008 geboren ist. Nichts ist sozusagen eigentlich hinderlicher für eine gute Karriere. Relative Age Effect heißt das ja. Das bedeutet, dass es eben in den auch U-Nationalmannschaften eine Ballung gibt von Spielern, die so im ersten Quartal mindestens in der ersten Jahreshälfte geboren sind. Er hat diesem Widerstand getrotzt, hat wirklich eine starke Entwicklung genommen, gerade dann in der Rückrunde und eben in der Finalrunde bei der U17, war Torschütze im Halbfinale, Doppeltorschütze ja, glaube ich, da sogar im Finale dann das 1:0 gemacht und klar, es wurde so geungt, als wenn er schon weg wäre, es war die ganze Zeit halt offen, also und wurde jetzt geklärt, er hat sich bekannt zu Borussia, geht diesen Weg da weiter, ja, und das war natürlich auch, sage ich mal, jetzt clever eingestielt von Borussia, es hätte ja jetzt ansonsten keine großen Nachrichten gegeben, 1,5 Neuzugänge auf dem Platz, also Kevin Dix an der Seite, weil er noch angeschlagen ist, Jens Kastrop auf dem Rasen und ja, die Sippel-Verlängerung ist natürlich ein kleiner Mosaikstein, aber jetzt auch nicht das, was die Stimmung ganz groß dreht und da war diese Moya-Verlängerung schon ein gewinnbringendes Element, sage ich mal, für die Wahrnehmung, für die Stimmung und ja, im Grunde dieses ganze Jugendthema, Carsten, dann ja auch das Narrativ, was Borussia gesetzt hat an dem Tag. Ich kann mich daran erinnern, vor 2 Jahren ging es groß um den Umbruch. Letztes Jahr sollte es der Aufbruch werden und dann wurde auch die Einstelligkeit als Ziel verkündet. Jetzt muss man sagen, was so sportliche Ziele und ja, also Änderungen ja jetzt nicht, aber irgendwie Forcierungen von Zielen angeht, da stand jetzt die Jugend ganz im Mittelpunkt.
Ja, genau. Natürlich, was sportliche Ziele angeht, haben wir natürlich angesprochen, sowohl bei Roland Wirkus als auch bei Gerardo Seoane, als auch bei Philipp Sander, der nach dem Training noch zum Interview kam zu uns, zu den Medienvertretern. Ja, da wollen sich die Gladbacher einfach noch nicht festlegen, weil der Kader ja wirklich noch in der Mache ist, kann man sagen. Es kann noch so viel passieren. Es ist noch bis Ende August das Transferfenster geöffnet. Es gibt noch viele Spieler, die da wirklich im Verdacht sind, den Verein noch zu verlassen. Es wird neue Spieler dann geben, wenn jemand geht, wenn es Transfers gibt. Deswegen haben sich die Gladbacher, was die Ziele angeht, zurückgehalten. Roland Wirkus hat aber auch klar gesagt, natürlich, wenn man in eine neue Saison geht, will man sich natürlich im Vergleich zur abgelaufenen Saison verbessern. Das ist dann im Grunde ja ein Bekenntnis zur Einstelligkeit, die wieder das Ziel sein soll. Gladbach war ja nun Zehnter, hat sie knapp verpasst und sich zu verbessern würde dann ja wenigstens Platz 9 bedeuten, aber explizit nicht ausgesprochen und deswegen das Jugendthema, ein klassisches Gladbach-Thema und Back to the Roots hat es, glaube ich, Stefan Stegemann genannt und Roland Wirkus auch, dass man jetzt eben verstärkt wieder darauf setzen will, Spieler hochzuziehen, zu entwickeln und dann eben in die Profimannschaft zu integrieren. Und mit dem 16-jährigen Moya ist das natürlich dann auch, sagen wir mal, rein personell schon mal direkt umgesetzt worden beim Training und insgesamt, das hat ja Gerardo Seoane dann auch nach dem Training gesagt, war es ja relativ viel junges Gemüse, was auf dem Platz war, wenn man sich umgeschaut hat, klar, da ist dann Kevin Stöger mit über 30, Alassane Player, natürlich Tobias Sippel, aber eben auch ganz viele junge Leute dabei und du hast es gesagt, das ist jetzt das Narrativ für die nächsten 3 Jahre, so sagte Stefan Stegemann, dass man eben in dieser Zeit, in diesem Turnus, in diesem Zeitraum versuchen will, aus den Talenten, die da sind, eine starke U19, eine starke U17, da wirklich was rauszuholen für die Profimannschaft.
Ja, es waren 12 Spieler unter 23 von den 23 auf dem Rasen. Der älteste davon, Joe Skelly, also der war sozusagen genau in der Mitte mit seinen 22 Jahren, ist ja auch schon, hat er 4 Jahre Profi-Erfahrung in Gladbach alleine. Deswegen hat dieser Jugendplan so 3 Schichten. Also die erste betrifft junge Spieler, die ja schon etabliert sind. Rocco Reitz, 23, irgendwie entschwindet dem so langsam, ne? Geht jetzt auch in sein drittes Jahr als Vollprofi und Stammspieler in Gladbach. Netz, Skelly, ja, kann man fast auch schon rausnehmen. Dann sind wir bei Ulrich, bei Chiarodia. Das sind zum einen Spieler, bei denen es wichtig sein wird, dass sie noch wichtiger werden für Borussia, dass sie sich weiterentwickeln. Dann gibt es die, die schon so richtig an der Schwelle sind. Kilian Saug trainiert jetzt wieder mit. Fritz Fleck soll noch mit trainieren, ist aber derzeit angeschlagen. In Jens Kastrop ist ein 21-Jähriger geholt worden, der sich in der Bundesliga erstmal etablieren muss. Aber gerade so diese eigenen Talente, die jetzt schon auch U23-Erfahrungen erste gesammelt haben, obwohl sie noch zur A-Jugend gehören, das ist die zweite Schicht, dass die ja zumindest vielleicht mal debütieren. Niklas Wieder hat ja auch noch nicht das Debüt gefeiert. Und dann sind wir im dritten Schritt bei denen, die jetzt noch richtig in der A-Jugend sind, die teilweise jetzt in die neue B-Jugend bilden, die neue U17, 2009er, 2010er Jahrgang. Und ja, vor allen Dingen eben die deutschen U17-Meister, auf denen die Hoffnungen ruhen. Die sind größtenteils noch 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Da wird es eben noch etwas brauchen. Aber das alles, denke ich, kann man so einbetten in diesen Dreijahresplan und ja, muss Borussia natürlich auch daran messen. Ich sage mal, das ist jetzt nicht damit getan, dass irgendwie Chiarodia seine Einsatzminuten um 10% steigert und dann irgendwie ein Niklas Wieder einmal in der Saison spielt, sondern gewisse Erwartungen schürt das schon, aber im positiven Sinne ja auch. Das sagen wir immer wieder, dieser Weg ist einer, den halt auch alle mittragen, an dem sich alle erfreuen können. Und ja, deswegen ist es ja erstmal nichts Falsches, das so zu verkünden und zu sagen, jo, das wollen wir jetzt wirklich verstärkt angehen.
Ja, nichts Falsches, aber natürlich auch nichts Neues. Ich meine, das ist halt Borussia Mönchengladbach DNA. Das ist natürlich bei vielen Bundesligisten so, dass man versucht, auch eigene Spieler, gerade in den vergangenen Jahren eigene Spieler hochzubekommen, weil es eben dann auch die Möglichkeit ist, durch spätere Transfers dann viel Geld zu verdienen. Wir denken an Jordan Bayer und es gab ja auch in den vergangenen Jahren, du hast es schon gesagt, Skelly, Netz, die ja schon als erfahrene Spieler dastehen, weil sie schon viele Einsätze haben. Aber die haben natürlich auch mit 18 angefangen zu spielen, auch in Mönchengladbach. Das vergisst man immer so ein bisschen, weil sie eben schon so lange da sind. Oder auch damals Nico Elvedi, der auch noch als Jugendlicher in die Bundesligamannschaft reingekommen ist und seitdem durchweg spielt. Also das sind ja auch Entwicklungen, die es auch in den vergangenen Jahren schon gegeben hat. Aber jetzt soll es eben forciert werden. Jetzt hat man aber auch Jahrgänge, die richtig stark sind. Es gab ja davor doch auch ein wenig dürre Jahre. Das haben ja Roland Wirkus und auch Mirko Sandmüller, der Nachwuchsdirektor, immer wieder gesagt. Auch natürlich durch diese Corona-Zeit, in der wenig gespielt wurde im Nachwuchsbereich, in der ganze fast zwei Jahrgänge im Prinzip da problematisch geworden sind, weil eben kaum Spiele waren oder weil kaum gespielt werden konnte, nicht regelmäßig gespielt werden konnte. Die Youth League ist damals weggefallen im Kontext der Champions League der Gladbacher vor 5 Jahren. Also das sind alles so Dinge, die man da mit einbeziehen muss. Und jetzt sind eben diese beiden starken Jahrgänge da. Und dass man da dann aber auch klar sagt, daraus wollen und müssen wir jetzt etwas machen, das liegt eigentlich ja aufgrund der Gladbacher DNA, wie gesagt, auf der Hand. Aber jetzt das Richtige zu tun. Es gibt ja in Toni Janschke und natürlich vor allem Guido Streichsbier vom DFB damals gekommen aus dem Nachwuchsbereich, die Trainer, die sich darum kümmern, eben den Nachwuchs zu fördern. Und ich glaube, die Grundlagen sind gelegt. Die Spieler sind jetzt da und ich bin da wirklich gespannt. Und wenn man dann so ein Moja sieht, ich habe das Endspiel mir im Stadion angeschaut, wie der auch nicht nur mit seinem Tor, sondern auch seine gesamte Einstellung auf dem Platz. Ein klasse Typ und ja, davon kann Gladbach richtig was profitieren.
Ja, also ich gehe davon aus, dass man dann mindestens mal intern auch sogenannte KPI definiert, also sich Ziele setzt, also zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen die unter den Top 3, 4, 5 mit den meisten Einsatzminuten von Eigengewächsen sein. Wir wollen ins obere Drittel, was die jüngsten Mannschaften der Bundesliga angeht. Da ist man ja in manchen Belangen eher so im Mittelfeld unterwegs. Letztes Jahr hatten Freiburg und Mainz die meisten Einsatzminuten von Eigengewächsen. Das ist jetzt nichts, was man in einem Jahr oder dann direkt in so einer Hinrunde übers Knie bricht, aber sicherlich irgendwas, was dann auch so verbunden sein muss mit dem, was man jetzt ausgerufen hat. Und ja, das werden auf jeden Fall in der Hinsicht spannende Jahre und es bietet eben auch eine Chance auf den dann wirklich endgültigen Turnaround. Wir haben ja gestern mal drüber gesprochen, jetzt Borussia war jetzt in 3 von 4 Jahren 10., war einmal 14., hat in jetzt 4 Jahren nie mehr als 45 Punkte geholt, ist also da doch sehr im Mittelmaß und irgendwann wird es sich ja entscheiden, in welche Richtung es geht und ja, es soll natürlich aus Vereinssicht in die Richtung nach oben gehen. Und da ist das eine Möglichkeit, das natürlich auch wieder anzukurbeln vor, wie viel lang ist jetzt her? 14 Jahren, genau. Als es dann unter Lucien Favre nach oben ging, war ja das neben so wichtigen Säulen wie Martin Stranzl oder auch Top-Talenten von extern wie Marco Reus prägend, dass Eigengewächse auch eine große Rolle gespielt haben. Janschke, Hermann, Ter Stegen, das ist ja so Generation, Relegation und Borussia Barcelona. Also ja, das sicherlich so ein bisschen der Gradmesser für das, was jetzt in den nächsten Jahren kommen muss.
Ja, Julian Korb und Mo Dahoud natürlich nicht zu vergessen. Ne? Also Korb hat auch Champions League gespielt, hat Champions League-Tore geschossen. Dahoud kam dann hoch, hat unter André Schubert dann eine wichtige Rolle gespielt, hat auch dann einen Marktwert erzielt. Also da sind ja auch schon ein paar Jungs dann durchgegangen aus dem eigenen Nachwuchs. Aber wie gesagt, da ist jetzt auch die Zukunft sicherlich verankert. Was man natürlich sagen muss, man muss Geduld haben. Ich glaube, gerade in Kilian Sauk hat das im vergangenen Jahr auch gemerkt. Er war ja dabei, sowohl im Trainingslager als auch in der gesamten Vorbereitung und hatte dann eine wirklich schwierige Saison mit Verletzungen, mit roten Karten. Also es lief wirklich nicht rund bei ihm. Und das zeigt dann auch, dass eben dieser Step in den Seniorenbereich doch auch schon großer ist für die Spieler. Darum gehen ja die Clubs, darum geht gerade auch Borussia das ja auch immer sehr vorsichtig an. Deswegen wartet man manchmal vielleicht auch länger und in dem einen oder anderen Fall gefühlt auch vielleicht etwas zu lange auf Einsätze. Bei Niklas Swieders Situation war einfach die Verletzung, glaube ich, das, was das verhindert hat. Also da ist einiges im Köcher, aber nochmal, da sollte man dann auch an Stefan Stegemanns Wort erinnern. Das wird ein bisschen was dauern, bis zu 3 Jahre, bis dann diese Früchte sozusagen geerntet werden. Das hat Roland Wirkus gesagt. Wir sind dabei, aber es entwickelt sich halt noch alles. Also für den schnellen Erfolg ist das natürlich kein Konzept. Da wird dann Gerardo Seoane mit dem vorhandenen Spielermaterial gefragt sein, dieses dann auch mit jungen Leuten zu ergänzen, aber eben auch das Optimum aus dem, was er dann am Ende der Transferperiode eben als Mannschaft zur Verfügung hat, rauszuholen.
Es gab dann jetzt zum Beispiel diese Woche so ein Gerücht um Milot Rashica von Beşiktaş Istanbul, früher Werder Bremen, der ist inzwischen 29 Jahre alt, es hat sich als Ente erwiesen, wie auch zu erwarten war, aber es muss im Prinzip so sein, wenn man sowas liest, muss man direkt wissen, da kann eigentlich nichts dran sein, weil das völlig Borussias Weg entspricht. Klar, es gibt Punkte, an denen man Erfahrungen dazu holt, Kevin Dix soll perspektivisch ja dann auch einfach Kuitakuras Rolle übernehmen und ja auch noch das Führungsteam ergänzen. Das wäre wichtig, aber ich würde sagen, letztes Jahr Kleindienst, Stöger, Sander und also Sander war ja der Jüngste mit 26 letztes Jahr, der gekommen ist. Da müssen auch von extern weiterhin Spieler kommen, die so um die 23 sind, vielleicht auch nochmal Top-Talente von extern, die jünger sind, die haben natürlich ihren Preis, das stimmt. Umso besser ist es, sie selber auszubilden. Dann kostet es natürlich auch Geld, aber eben deutlich weniger. Und man kann wirklich so einen richtig fetten Gewinn einfahren, wie eben bei Jordan Bayer. Wenn es dann 15 Millionen gibt, dann sind das 15 Millionen Gewinn. Das ist so ein Paradebeispiel. Ja, wie gesagt, das wird spannend. Und bis wir jetzt sehen können, wie sich das so auf dem Platz entwickelt mit den Jungen, die neu im Training sind oder wieder im Training sind, dauert es ein bisschen. Denn Carsten, jetzt wird er zumindest 2 Wochen erstmal eigentlich nur trainiert. Es gibt nicht so dieses erste Testspiel gegen ein sehr unterklassiges Team, sondern wirklich auf den Platz ins Testspiel geht es dann erst am 18. Juli bei Erzgebirge Aue.
Genau, und ich glaube, das ist auch gewollt so von Gerardo Seoane, weil er wahrscheinlich einerseits weiß, dass der Kader noch sehr fluide ist, den er zur Verfügung hat, weil er auch gestern schon noch einige Spieler gefehlt haben. Robin Hack zum Beispiel war beim Starttraining nicht dabei. Du hast es schon gesagt, Kevin Dix hat auch gesagt, dass wahrscheinlich nächste Woche, bis er richtig einsteigt. Dann natürlich Kleindienst ist nicht dabei. Also da gibt's noch den einen oder anderen, der gefehlt hat. Du hast aber auch gesagt, ein Neuzugang war auf dem Platz und der fällt ja in dieses Segment Top-Talente, die von außen geholt werden. Das ist Jens Kastrop, auf den bin ich persönlich sehr gespannt, gerade auch im Kontext mit Rocco Reitz, mit Julian Weigel, mit dieser Doppel-Sechs oder mit der Sechser-Geschichte. Einer, der dem Mittelfeld nochmal den Konkurrenzkampf richtig schüren wird, und das war ja etwas, was Gerardo Seoane auch gesagt hat, Konkurrenzkampf wird ein ganz wichtiger Faktor sein, auch jetzt gerade in der Vorbereitung. Vorbereitung. Und auf Kastrop, wie gesagt, bin ich wirklich sehr gespannt. Vergangene Saison war er ja leider aus Nürnberger Sicht, von dort kommt er, und war dann länger verletzt, hat aber da über ein, zwei Saisons schon richtig gut performt, trotz seiner erst 21 Jahre. Also das ist einer, da glaube ich, kann man mal ganz genau hinschauen, was er dann so eben auch einbringen kann. Und ja, ansonsten wird sich in den nächsten zwei Wochen, bis dann das Trainingslager am Tegernsee beginnt, glaube ich, einiges setzen. Fritz Fleck soll, du hast es gesagt, noch dazukommen aus dem eigenen Nachwuchs. Der hat sich, glaube ich, über die nachsaisonalen Spiele da richtig nochmal empfehlen können. Ist auch ein Mittelfeldspieler. Also ja, ich finde spannend, wirklich sich die nächsten zwei Wochen mal anzuschauen. Natürlich auch, was den Transfermarkt angeht, aber auch die Entwicklung auf dem Platz. Und da hat Sioan auch ganz klar gesagt, hier geht es um das Leistungsprinzip. Er will eine gesunde, eine gute Leistungsstruktur sehen auf dem Platz, und entsprechend wird er, glaube ich, auch sowohl die Gesetzten der letzten Saison als auch die Herausforderer der letzten Saison damit anstacheln wollen.
Ja, es fehlten jetzt auch wirklich noch einige. Nico Elvedi soll die Woche erst dazustoßen, der hat ein bisschen länger Urlaub bekommen. Reitz, Fraulo und Ulrich sind noch im U21-Urlaub. Robin Hack hatte ein bisschen muskuläre Probleme, war nicht auf dem Platz. Thomas Trancherer war krank gewesen, auch nicht auf dem Platz. Ja, Ngumu Kleindienst ja sowieso nicht. Ivano Borges Sanchez war dabei, da dachte man eigentlich, der wäre sogar noch lediert. Ja, also es werden da jetzt auch noch nach und nach viele dazustoßen. Dann wird die Gruppe größer werden. Mal gucken, wie groß am Ende und wie das gemanagt wird. Es gibt ja doch ja einige im Kader, wie soll man das nennen, man will mal nicht so böse Begriffe benutzen, aber sag ich mal, mit Neuhaus hat es wahrscheinlich schon Antworten gegeben, aber es ist ja nicht nur anzunehmen, sondern quasi verbrieft, dass eigentlich Jonas Omlin ein Verkaufskandidat ist, dass Marvin Friedrich auch unzufrieden ist, Thomas Trancherer so richtig, ne, weiß man nicht, wo es dahin geht. Bei Trancherer gibt es die Stürmerthematik, in die er ja eingebettet ist durch den Kleindienstausfall. Also das sind aber alles Bereiche, in denen so richtig konkret nichts unterwegs ist. Deswegen ist erstmal bei allen anzunehmen, dass sie auch am 1.9. noch da sind. Nach dem Prinzip, ja, wenn sich was ergibt, ergibt sich was. Und wenn nicht, dann nicht. Aber es sieht jetzt gerade nicht so aus, Carsten, dass in den nächsten Tagen transfermäßig irgendwas groß aufkommt. Ich weiß, es kann sich immer schnell ändern und in drei Stunden stehen wir mit der Aussage doof da. Aber so ganz konkret bahnt sich jetzt nichts an.
Nein, also das sehe ich genauso, und gerade auch was Omlin, was Friedrich angeht. Omlin war extrem viel verletzt in den letzten Jahren, seit er eben Borusse geworden ist, und Marvin Friedrich hat jetzt gerade zum Ende der Saison, ich fand, er hat es zwischendurch richtig stark gemacht in der vergangenen Saison. Darauf hat Sioano nochmal hingewiesen. Da hat es mit dem internen Konkurrenzkampf gestimmt. Jeder, der reinkam oder jeder, der gespielt hat, hat da Druck verspürt, und das ist am Ende in den letzten 7 Spielen insbesondere dann ausgefranst, und das betraf auch einen wie Marvin Friedrich. Ja, und dann hat man eben auch nicht so einen Markt. Gleiches gilt natürlich für Thomas Trancherer, der ja zu denen auch vielleicht gehört, über die Virkus und auch Sioane gesagt haben, ja, die Karten werden neu gemischt. Du hast gesagt, Trancherer wird aufgrund der Kleindienstgeschichte natürlich vielleicht eine andere Rolle spielen, als man das gedacht hat. Er war ja einer der klarsten Wechselkandidaten, finde ich, neben Itaku, aufgrund dessen, wie die vergangene Saison gelaufen ist. Und ja, plötzlich ist er vielleicht sogar der Stürmer, der gebraucht wird, weil eben auch gar kein anderer da ist, weil es eben auch keinen Transfer bisher gegeben hat. Geschaut wird natürlich. Und Gerüchte, Yannick, wird es auch immer geben. Aber du hast es schon gesagt, ich glaube, wenn sich die Fans so ein bisschen mit dem beschäftigen, was jetzt auch gesagt worden ist, sowohl was die wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht, also da hat Stegemann nochmal ganz klar gesagt, es wird hier keine ganz großen Dinge geben, wo sich Borussia aus dem Fenster lehnt, sondern wenn was passiert, wenn was verkauft wird, dann wird auch was möglich werden einzukaufen, aber ansonsten bleibt eben vieles so, wie es ist. Ja, und zum Zweiten dann eben auch auf den Nachwuchs zu setzen, das sind eben die Dinge, dass ein Rasica und ähnliche Transfers einfach von vornherein ausgeschlossen sein werden.
Ja, also Stand jetzt ist es eben so, dass Borussia eine sehr luxuriöse Situation auf der Torwartposition hat, also den dann wahrscheinlich besten und, ja, muss auch sagen, teuersten Ersatztorwart der Liga, dass sie Marvin Friedrich als, naja, Stand jetzt ja 5. Innenverteidiger hat. Deswegen ist immer auch die Frage, jetzt Itakura ist ja immer noch am wahrscheinlichsten, dass er gehen wird, auch wenn es gerade bei Frankfurt so eine Art Transferstopp geht und das nicht mehr so heiß ist die ganze Geschichte. Selbst wenn der geht, dann hätte man ja inklusive Friedrich vier Innenverteidiger, Dix, Chiarodia, Elvedi und eben Friedrich. Dann ist die Frage, kann man es sich überhaupt erlauben, einen fünften dazu zu holen? Das hat Roland Wirkus auch ein bisschen gesagt, der Kader ist halt auch sehr groß. Du kannst jetzt nicht einfach wild dann dazu kaufen und dann schaut man mal, wie man mit 33 Spielern umgeht, sondern muss da auch sehr an die Kaderhygiene denken, oder man signalisiert natürlich, die Möglichkeit gibt es auch bestimmten Spielern durch Transfers sehr klar, du hast hier eher keinen Platz mehr, schau dich doch mal etwas intensiver um, wenn du nächste Saison überhaupt relevante Einsatzzeiten haben willst. Also das gibt dann auch viele, viele Taktiken vielleicht in den nächsten Wochen.
Ja, definitiv. Man hat es ja beispielsweise auch mit Nico Elvedi schon mal so gemacht, dass man einfach, er hat ja stets seine Wechselgedanken. Auch diesen Sommer hat er ja zumindest verlauten lassen, dass er sich umschaut. Und dann hat man dann einfach gesagt, okay, solange du dich hier nicht klar bekennst, bist du auch kein direkter Teil des Kaders. Und hat dann eben auch auf andere Dinge gesetzt. Und was Friedrich beispielsweise angeht, sind wir uns ja weitgehend einig, dass Chiarodia einfach eine andere Wertigkeit bekommen wird, dass er eigentlich Innenverteidiger Nummer 3 sein soll und dann wäre eben Marvin Friedrich die Nummer 4, wie auch am Ende der vergangenen Saison, was ihn ja unzufrieden gemacht hat, was ihn dann eben auch in dieses Leistungsloch gestoßen hat, diese Unzufriedenheit. Ja, der Spieler wird sich seine Gedanken machen, der Spieler muss natürlich auch gucken, der Spieler muss aber auch erstmal einen Verein haben, der sagt, okay, wir wollen dich jetzt haben. Und entsprechend sind Prognosen wirklich extrem schwer. Und klar, andere Vereine schauen auch drauf, wie es eben um Jonas Omlin bestellt war. Und das hat ja nichts mit Leistungsqualität und solchen Dingen zu tun, sondern ganz einfach mit seiner Verletzungshistorie. Und in den letzten 2 Jahren, die ist eben problematisch. Und da fragt man sich dann schon als neuer Club, ist das dann auch der, auf den wir setzen wollen? Er will ja dann nicht als Nummer 2 oder 3 irgendwo hinwechseln, sondern als Nummer 1. Und so ist das eben ein kompliziertes Transferfenster. Wie gesagt, dann hat man noch einen Florian Neuhaus, bei dem man, glaube ich, überhaupt nicht weiß, was man mit dem anfangen soll, außer dass er jetzt eben keine Rolle mehr spielt. Und das sind einfach sehr schwierige Zustände in manch einer Konstellation. Alassane Player sondiert ja auch noch, will vielleicht einen längerfristigen Vertrag irgendwo bekommen. Also ja, viel Offenes, Yannick. Aber andererseits, wenn der Kader dann am Ende so bleibt, dann hat man vielleicht einen teuren Ersatztorwart, aber einen guten. Dann hat man vielleicht einen Player, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, aber eben ein Player, der, mit dem man dann auch so trotzdem, finde ich, in die Saison gehen kann. Also da ist jetzt auch nicht der Zwang, ihn abzugeben, eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und so das eine oder andere in der Summe könnte man dann sagen, okay, das ist ein Kader, der vergangene Saison mit bis in Richtung die europäischen Plätze gespielt hat und mit deinem dann eben einem Kevin Dix noch dazu und einem Jens Kastrop, die an in der Defensive und im zentralen Mittelfeld eben das Leistungsniveau nochmal ankurbeln können. Ja, damit ist der Kader mit Sicherheit erstmal nicht so schlecht. Aber ich glaube, ein bisschen Fluktuation würde der ganzen Geschichte guttun, einfach auch um neue Akzente zu setzen.
Ja, und es gibt eben unter vielen Aufgaben diese große, das Gehaltsniveau zu senken, weil das einfach nicht mehr dem entspricht, was Borussia im Gefüge der Bundesliga darstellt. Das ist einfach zu viel, es ist aber nicht so einfach. Also die Spieler haben Verträge unterschrieben, die werden darauf schauen, was sie woanders verdienen können. Und wenn das deutlich weniger ist, dann schwinden die Argumente, sich da aktiv umzuschauen. So ist das, es geht da, sei es 500.000, manchmal sind es dann sogar 7-stellige Beträge und die nächsten 2 Jahre werden da vielleicht auch mal wieder richtig hart, dann ja, kann man überlegen, wie man das in die Schuhe schiebt. Das ist natürlich dann so ein Gesamtvereinsproblem, wenn es so wäre, dass man sagen muss, ja, kommen irgendwie Spieler, sitzen ihre Verträge aus und dann gehen sie ablösefrei, aber es ist unterm Strich ja dann sogar trotzdem befreiend, weil noch schwieriger ist es, wenn man jetzt dauernd im Christoph-Kramer-Stil Spieler abfinden würde, ist ja auch die Thematik bei Florian Neuhaus. Ja, klar, könnte man sich da auf irgendeine Art einigen, aber ja, jetzt mal eben, also das quasi nicht vorhandene Transferbudget stand jetzt für eine Abfindung bei Florian Neuhaus in die Hand zu nehmen, ist ja A, irgendwie schwer zu vermitteln und B, schwierig umzusetzen. Deswegen Friedrich bis 26 plus Option gebunden, Elvedi bis 27, Omlin bis 27, Neuhaus bis 27, Player bis 26. Also ja, auch dahingehend werden die nächsten beiden Jahre spannend. Es ist viel in Bewegung, also ja, oder auch nicht, sollte viel in Bewegung sein, aber das sind viele Baustellen unterschiedlicher Natur, auf die man wirklich in nächster Zeit ein Auge haben muss.
Ja, ganz genau. Also bei Elvedi bin ich ja immer noch der Meinung, dass er jetzt einfach sich mal klar darüber werden sollte, dass offenbar das Schicksal oder wie man es immer nennen will, ihn als ewigen Borussen auserkoren
hat. Ich sag ja, aus Versehen Rekordspieler.
Genau, genau. Aber dass er einfach vielleicht jetzt mal sagt, okay, Gladbach ist halt mein Ding und ich bin eben Gladbachs Ding und da würde ja auch keiner der beiden Seiten irgendwo ein Riesenproblem mit haben. Also Elvedi ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, der ja auch seine Spiele immer macht, wenn er da ist. Er ist bei Borussia zu dem geworden, zu diesem guten Verteidiger und hat schon internationale Erfahrungen gesammelt, hat über Borussia Mönchengladbach auch seinen Platz in der Nationalmannschaft. Also eigentlich spricht nichts dagegen, dass er dann einfach sagt, jo, dann ist es eben Gladbach und das ist auch eine gute Sache. Würde ihm, glaube ich, das ein oder andere auch mal erleichtern, auch kopfmäßig. Deswegen mal schauen, wie sich das da entwickelt und bei den anderen einfach schwierige Konstellationen, du hast es gesagt. Und dass man auch bei Neuhaus als Borussia drüber nachgedacht hat, ob man die Geschichte wirklich auflöst, das liegt ja auf der Hand. Aber dann gibt es eben das Arbeitsrecht, dann gibt es eben Arbeitsverträge, die sind, wie sie sind. Und dann eben eine fristlose Kündigung muss ja dann auch eine gewisse, sagen wir mal, Basis haben. Die hat es dann
offenbar nicht. Ja, also kann man natürlich machen, ne? Aber
klar.
Dann wird sie halt nicht Bestand haben. So, dann wird sie vielleicht vor Gericht einkassieren, genau. Weil ja, also unwahrscheinlich ist, dass Florian Neuhaus sagt, ja, okay, das akzeptiere ich, dass mir hier 8 Millionen flöten gehen.
So ist es. Also und da sage ich einfach, dann führt das eben zu einer solchen Lösung, die man da jetzt gefunden hat, vielleicht auch gezwungenermaßen gefunden hat. Also ja, das sind Dinge, die ja, in die man als Club dann reingerutscht ist, wo man dann eben vielleicht gerade im Fall Neuhaus auch mit einem positiven Ansatz eben reingerutscht ist, zu sagen, wir wollen ihn noch mal pushen mit dem Vertrag, mit der Tatsache, dass wir ihn zum Vizekapitän machen, dass er die Nummer 10 bekommt. Das sind ja viele Dinge. Naja, aber wie gesagt, Thema Neuhaus ist eben jetzt, wie es ist. Sicherlich für Borussia ein absolut ärgerliches Thema. Für Neuhaus inzwischen auch mit Sicherheit keines, an dem er sich noch groß erfreuen kann. Und selbst wenn ihm Toni Kroos jetzt zur Seite gesprungen ist im Podcast, nützt ihm halt nichts, wenn jemand sagt, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Es hat halt diese Konsequenz, dass er seine Karriere gerade wirklich in der Sackgasse wiederfindet. Und das ist halt für keinen Profifußballer gut. Das ist für keinen Arbeitnehmer gut, wenn er halt merkt, dass er irgendwo festgefahren ist. Und ansonsten würde ich sagen, werden wir in den nächsten Wochen ja das ein oder andere Training beobachten. Und da wird sich dann das ein oder andere rauskristallisieren. Bitte, was?
Ja, eigentlich alle.
Die man gucken darf. Also es gibt ja auch viele Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beziehungsweise ja, wo dann eben auch vielleicht Kondition gebolzt wird. Ich bin aber wirklich gespannt, was auch Seoane sich ja jetzt ausdenken wird. Er hat ja ein paar Dinge schon mal durchblicken lassen. Insbesondere hat er auf diese Leistungskultur und den Konkurrenzkampf verwiesen, die er eben auch nochmal richtig stressen wird und wo er eben dann auch gesagt hat, ja, das hat am Ende gefehlt, bedeutet im Umkehrschluss, da muss er Konstanz reinbringen als Coach auch, dann eben über die gesamte Saison dieses Leistungsniveau, diesen Konkurrenzkampf aufrechtzuerhalten. Klar, mit Verletzungen, mit Ausfällen, mit Spielern, die vielleicht mental nicht ganz bei der Sache sind, ist das nicht immer so leicht, aber ich glaube, dass er da schon auch genau weiß, wo er ansetzen will zumindest.
Ja, ich finde jetzt gerade auch, wenn man sich die Startelf anschaut, wie sie sein könnte zum Saisonstart, also Verletzungen berücksichtigt und jetzt Itakura mal virtuell verkauft, dann ist es lustigerweise eigentlich, weil das ja immer das große Thema so war, dass die Defensive mir weniger Sorgen machen würde. Ich muss zugeben, diese Konstellation Ulrich links, dann Chiarodia, Elvedi und Dix gegen den Ball vielleicht als Rechtsverteidiger, mit Ball dann Ulrich weiter aufgerückt und eine Dreierkette im Aufbau, Chiarodia, Elvedi, Dix, da hätte ich durchaus Bock drauf, weil ich glaube, dass das in beiden Bereichen Borussia helfen kann, weil Joe Skelly dann völlig herausgefordert wird auf der rechten Seite. Mal schauen, was links mit Luca Netz wird, wobei das ja ihm wahrscheinlich auch zu Pass käme, wenn es links dann, also mit Ball etwas offensiver wird. Wobei man dann ja nur noch in Friedrich, wenn Itakura virtuell verkauft ist, einen Innenverteidiger hätte und der ja so, ne, gefühlt irgendwie nicht da ist, aber ja doch immer jetzt seit Jahren. Also vielleicht ist dann doch von den Itakura-Millionen ein Einkauf nötig und man hat ja schon den Eindruck, dass das Zweite, was mit dem Itakura-Geld passieren soll, ein offensiver Einkauf ist. Carsten, da ist so ein bisschen schwange, was es dann jetzt werden würde, ob der Machino-Typ es sein soll, ob er möglichst viel Kleindienstkopie. Dementsprechend sind jetzt irgendwie gerade die Fragezeichen vorne, wo es ja in den letzten Jahren nicht so schlecht lief, etwas größer, gerade vor dem Hintergrund, dass nicht nur davon auszugehen ist, sondern klar ist, dass Tim Kleindienst vor November auf keinen Fall sein Comeback feiern wird und es eigentlich schon positiv wäre, wenn er überhaupt dieses Jahr noch sein Comeback feiert und dass er bei 100% nochmal ist dieses Jahr, es scheint eigentlich, also bahnt sich so gar nicht an.
Nein, also ich glaube, dass wirklich der erste Zukauf wird in der Offensive erfolgen, wenn die Möglichkeit besteht, etwas zu machen auf dem Transfermarkt. Also das ist, glaube ich, Prio 1, ganz, ganz klar. Und es wurde ja in der Defensive, du hast gesagt, schon nachgelegt mit Kevin Dix, um eben die Grundkonstellation herzustellen. Und es wird ja erstmal diese Viererkette dann eben sein. Klar, im Aufbau, da verschiebt sich das, aber erstmal wird diese Viererkette da sein und dann eben Dix im Grunde für Itakura rein, neben Elvedi. Dix muss ja auch erstmal in der Bundesliga ankommen, das darf man auch nicht vergessen. Für ihn Neuland, hat gesagt, neue Herausforderungen, nächster Step für ihn. Als Typ, finde ich, kam er wirklich gut rüber, sehr offen und, glaube ich, auch richtig hungrig auf die Bundesliga. Aber er muss halt auch erstmal ankommen. Und ja, für mich eine entscheidende Frage wird sein, wie man eben das, wenn kein neuer Spieler kommt, also ich glaube, die Gladbacher werden vorne schauen, was eben dann auch geht für das Geld, was zur Verfügung steht, ob es dann eben ein spielerischer Typ sein, der auch mehr vielleicht auch später als Zehner eingesetzt werden kann oder ein eher klassischerer Zentralstürmer, das hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten da sind, welche Spieler dann überhaupt auf dem Markt sind, wenn Gladbach dann eben auch zuschlagen kann. Also ich glaube, das ist so ein bisschen offen gehalten. Aber dass eben ein 1:1 Kleindienstersatz da geholt werden kann, aufgrund dieser, finde ich, doch sehr besonderen Konstellation Kleindienst, das ist kaum möglich. Und darum wird man eben schauen, ob es dann eben einer ist, der mehr auch aus dem Zehnerbereich, aus dem spielerischen Bereich kommt. Oder, das sagt eben Sören auch, möglicherweise aus dem eigenen Bereich eben aufgefüllt wird, diese Position mit Player, mit dann eben Schwanscherer. Da sehe ich zum Beispiel, dass es im Moment gar nicht so leicht wäre, den abzugeben und kadertechnisch. Und was möglicherweise, und das hat Sioan auch zumindest nicht ganz ausgeschlossen, eben ein etwas Anpassung des Systems. Ich bin ja immer bei meinem 4-3-3 mit zwei Achtern. Man hat jetzt mit Kastrop noch einen offensiver ausgerichteten Mittelfeldspieler dazu bekommen, einen Achter, vielleicht dann eben diese Zehnerposition auflösen mit zwei Achtern, einem Sechser. Da sehe ich Sander insbesondere dann eben vorne mit Player, der ja damals unter Dieter Hecking geholt wurde für diese Position 2018. Am Ende hat es dann Stindl gespielt, ein spielerischer Stürmer. Also in der Konstellation kann man sich ja auch einiges vorstellen. Also spannende Geschichte auf jeden Fall, diese Stürmerfrage in Gladbach.
Ja, und weil es jetzt gestern irgendwie teilweise so wahrgenommen wurde, als wenn Borussia da gar nichts plane, also du hast ja gerade gesagt, dass von allen Sachen, so wie wir das wahrnehmen, ist das schon die höchste Prio, wenn Itakura verkauft wird, dass man offensiv was macht. Also es ist eine Option, also jeder Spieler, der da ist, kann sich anbieten, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man bei Borussia sich bis Ende des Jahres darauf verlassen will, dass das im Grunde mit Player und Schwanscherer vorne hinhaut, wo ja gut der eine funktioniert hat, aber ein bisschen altert und nicht so richtig der klare Neuner ist und der andere ja eigentlich auch lieber um einen anderen herumspielt. Als Duo weiß man so gar nicht, wie das hinhauen und ob das hinhauen könnte. Deswegen, also gehen wir davon aus, dass da was passiert in der Offensive. Das würde uns jetzt schon sehr verwundern. Und ich glaube, würden wir jetzt auch nicht sagen, super, wenn man bis 1.9. nichts macht.
Nein. Also wenn etwas geht, dann wird auch etwas passieren. Also ich meine, die Gladbacher, gerade Gerardo Soane, der hat ja immer recht viele Mittelstürmer sogar in seinen Kadern gehabt, in Bern oder auch in Leverkusen. Also der weiß schon ganz genau, und das hat sich ja auch vergangene Saison gezeigt, wie wichtig das ist, einen Tormacher zu haben. Einen, der einfach verlässlich trifft. Und das ist eben bei Player, der ja immer so seine Phasen in der Saison hat, wo er trifft, aber man weiß nie genau, wann die kommen. Naja, und Schwanscherer, die ganze Problematik haben wir ja rauf und runter diskutiert. Da muss Soane schon aber richtig viel gute Psychologie einbringen, damit der erstmal wieder auf den Stand kommt. Der Schwanscherer, Yannick, und man erinnert sich dann ja tatsächlich daran, als er damals kam und wir beim Testspiel gegen Stuttgart da wirklich Bauklötze gestaunt haben, wie der da aufgezogen hat. Mit drei Toren, Kopfballtor, direkter Freistoß, Kontertor und Fernschuss und was weiß ich dann gegen Augsburg. Also irgendwie hat das ja drin, aber lässt es halt nicht mehr raus. Und also verlassen würde ich mich als Gladbach definitiv nicht darauf. Und das wissen aber auch Roland Wirkus und Gerardo Soane. Und die wissen auch, dass man nur mit Toren weiterkommt. Und die muss man dann eben gucken, wie kriegt man die jetzt auf die Reihe. Ich sehe natürlich im offensiven Mittelfeld da noch ein paar Ressourcen. Soane hat auch gesagt, wir wollen brachliegendes Potenzial da noch mitnehmen. Da kann man mehr dazu tun, aber ich glaube, ein Stürmer, der, sagen wir mal, an die 10 Tore kommt, der wäre schon nicht so schlecht.
Ja, und was man vorne nicht schießen kann, kann man ja gucken, dass man es hinten weniger bekommt. Also, dass man einfach ins Plus kommt, was die Tordifferenz angeht. Das wäre also eigentlich egal, ob 70 zu 67 oder 53 zu 50, das wäre beides ziemlich gut. Also ziemlich gut, besser als das, was bisher der Fall war in den letzten Jahren. Und ja, genau, also das sind viele Bereiche, auf die man ein Auge hat. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alle tangiert und können euch guten Gewissens in die erste Trainingswoche entlassen und uns dann nach der ersten Trainingswoche melden mit den ersten Eindrücken.
Ja, und da kann man ja nur empfehlen, vielleicht auch mal als Fan zum Training zu gehen und sich die Geschichte anzuschauen, was da gearbeitet wird. Also ich glaube, Soane hat das nochmal betont, ich glaube es nicht nur, ich habe sogar gehört, oder du auch, dass die Gladbacher ambitioniert sind und in der Saison da jetzt Dinge, die vergangene Saison nicht so gut waren, eben aufarbeiten wollen und anders darstellen wollen. Also einfach mal vielleicht auch hingehen zum Training und gucken, wie sie sich die ganze Sache entwickelt. Ich, wie gesagt, finde spannend, gerade auch bis zum Trainingslager die 2 Wochen, was sich da schon rauskristallisiert und welche Spieler dann möglicherweise auch überraschen. Wir erinnern uns an Rocco Reitz, den man schon abgeschrieben hat und der dann plötzlich der Mann wurde in der Vorbereitung und seitdem einfach in Gladbach eine Mega-Entwicklung genommen hat. Und das sind Dinge, die in der Vorbereitung auch passieren können. Und darum sage ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Wetterprognosen nicht so im Kopf, aber
wechselhaft, ne? Alles mal dabei.
Ja, also.
Aber es gibt ja Regenschirme.
Passt ja zum Fußball. Also von daher, genau.
Ja, ansonsten. Weil das Training immer um 10.30 Uhr ist, ne? Das ist natürlich auch für manche einen wahrscheinlich nicht so glücklich. Ich meine jetzt im Kopf zu haben, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, 10.30 Uhr. Aber ja, Samstag zum Beispiel ist dann ja Wochenende. Ja. Also ich habe es, glaube ich, am Anfang mal gesagt, vor 2 Jahren war es der große Umbruch. Letztes Jahr sollte es der Aufbruch sein, weil da gab es auch schon 3 namhafte und ja irgendwie Zugänge, die Hoffnung gemacht haben zum Trainingsstart. Jetzt ist so, ja, wie nennt man das?
Der Jugendstil.
Ja, aber ja irgendwie ne, jetzt auch nicht so, dass man weiß, das sieht am ersten Bundesligaspieltag so aus, dass sie alle in der Startelf sind. Es ist einfach vieles offen. So, glaube ich, also da fällt mir jetzt kein Wort mit Bruch ein, Abbruch hoffentlich nicht. Aber ja, es ist halt wirklich vieles offen, die Dinge werden sich entwickeln und jetzt hat die Vorbereitung begonnen und jetzt bin ich schon fast geneigt zu sagen, es ist erlaubt zu diagnostizieren, dass es ein Prozess ist.
Ja, die Gladbacher vermeiden dieses Wort ja, nachdem sie es ein Jahr lang etwas überstrapaziert haben, aber das ist nun mal so im Fußball bei Clubs wie Borussia Mönchengladbach, aber eigentlich bei jedem Club. Jedes Jahr gibt's neue Dinge, selbst wenn die Mannschaft nicht komplett durchgewürfelt wird und jede Mannschaft ist irgendwie auch immer im Prozess und die Gladbacher sind jetzt insbesondere im Prozess und wir schauen und wir beobachten den Prozess und werden euch immer wieder spiegeln, was wir wahrnehmen, was wir sehen, was wir hören und welche Ideen vielleicht auch bei uns vorhanden sind, was die Gladbacher in diesem Prozess so tun können, um am Ende des Prozesses am Ende der Saison gut dazustehen. Besser vielleicht sogar als vergangene Saison.
Ja, dementsprechend glaube ich kein Sport, sondern ein trainingsverbundenes Vergnügen in den nächsten Tagen. Und ja, wir hören uns in einer Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Woche. Bis dahin.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de